Verlieben wir uns immer in unser eigenes Spiegelbild? Sind wir in einer digitalisierten Welt nie mehr nur zu zweit? Sind Beziehungen zu Produkten geworden, die wir konsumieren?
Futurum Exactum, die Denkwerkstatt im Taschenformat.
Dieser Podcast ist für alle, die sich mit einfachen Antworten nicht zufrieden geben. Hier wird in aller Ruhe nachgedacht, mit geistiger Sorgfaltspflicht. Mein Name ist Judith Belfki. Ich bin Journalistin und Philosophin und die Reiseleiterin dieser Vor- und Nachdenkwerkstatt. Gemeinsam mit kritischen ZeitgenossInnen und ihren ganz unterschiedlichen Zugängen entdecken wir neue Blickwinkel und dringen zur Essenz von Debatten vor. Manchmal so weit, bis es unangenehm wird. Willkommen bei Futurum Exactum. Willkommen bei dieser dritten Etappe auf der Reise zur Zukunft der Liebe. In dieser Folge wollen wir uns genauer anschauen, wie der technische Fortschritt Beziehungen verändert hat, was Liebe im Zeitalter des Digitalen bedeutet. Dazu gehen wir zur Paartherapeutin. Wir sind mit Claudia Wille-Helbig verabredet. Sie begleitet Paare seit Jahrzehnten durch Krisen, hilft ihnen, ihre Beziehungen zu gestalten oder auch sich zu trennen. Die Ärztin und Sexualtherapeutin empfängt uns in ihrer Praxis in Döbling. In den Räumlichkeiten im Erdgeschoss des Hauses ist es auch an diesem warmen Tag erfrischend kühl. Wir schauen ins Grüne. Claudia Wille-Helbig sitzt mir mit einem hellroten Kleid auf der Couch gegenüber, wie sonst die ratsuchenden Paare. Hat Digitalisierung die Liebe und damit Beziehungen verändert, will ich von der Therapeutin wissen. Kommen Paare heute aus anderen Gründen hier in die Therapie als noch vor 20 Jahren?
Also die Gründe, warum Paare in Paartherapie kommen, haben sich zunächst mal auf den ersten Blick nicht wirklich verändert. Es kommen Paare, weil sie sagen, wir streiten dauernd. Es kommen Paare, die sagen, wir haben uns nichts mehr zu sagen. Es kommen Paare, die sexuelle Themen haben, sexuelle Unzufriedenheit oder Fremdgehen, die herausfinden wollen, hat es noch einen Sinn, zusammenzubleiben oder nicht. Aber dahinter, in der hinteren Beziehungslandschaft hat sich schon sehr viel verändert. Die Akzeptanz, dass man überhaupt zu einer Paartherapie geht, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, haben Leute wirklich sehr oft gesagt, wir haben nicht gedacht, dass wir es einmal notwendig haben, hierher zu kommen. Während heute Paare oft nach paar Monaten Beziehung schon in Paartherapie kommen und sagen, wir wollen keine Fehler machen, wir wollen etwas tun für die Beziehung, was prinzipiell gut ist. Manchmal ist es aber auch so ein bisschen ein Optimierungswahn. Es muss alles perfekt sein. Es muss der perfekte Partner sein. Wir müssen die perfekte Kommunikation haben. Wir müssen das und das und das machen.
Es scheint also nicht primär die Digitalisierung zu sein, die Beziehungen verändert, sondern so etwas wie ihre Begleiterscheinungen. Die aktuellen Tendenzen zur Optimierung und Perfektionierung, die wir in vielen Bereichen beobachten. Vom Schlaftracker bis zur Aufräumfibel. Die Analyse der Paartherapeutin deckt sich auch mit den Einschätzungen, die die Paarship-Psychologin Caroline Erb in Folge 1 eingebracht hat. Dass Menschen bewusster in Beziehungen gehen im digitalen Raum. Dass sie sich mehr Gedanken machen über ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen. Diese wachsende Selbstreflexion entwickelt aber offenbar eine Schattenseite. Sobald wir uns unserer Bedürfnisse bewusst sind, springt offenbar der Wunsch an, zu kontrollieren, bewusst zu gestalten und zu optimieren. Mir fällt dazu das berühmte oder vielleicht schon ein bisschen abgegriffene Gedicht von Erich Fried ein. Es ist, was es ist, sagt die Liebe, lautet der zentrale Satz darin. Es ist, was wir daraus machen, würden wir wohl heute umformulieren. Das klingt nach einer guten, aber auch nach einer beunruhigenden Nachricht für die Liebe. Wir beobachten, dass Beziehungen seit gut 2 Generationen immer kürzer werden. Mit dem Lebensabschnittspartner feiert man selten goldene Hochzeit. Gleichzeitig ist aber das Bewusstsein dafür gestiegen, dass Liebe etwas ist, an dem man arbeiten kann, vielleicht sogar muss. Ist das ein Widerspruch oder geht das Hand in Hand?
Ich finde, wir müssen Liebe und Beziehung irgendwie trennen, Partnerschaft und Liebe. Also Partnerschaften werden kürzer, denke ich, weil schon in erster Linie Frauen sich emanzipiert haben, Frauen erwerbstätig sind, Frauen sich trauen, auch alleine, sogar ohne Partner zu leben. Also ein Mann ist nicht mehr unbedingt notwendig, um einen Stand in der Gesellschaft zu haben, wobei es nicht nach wie vor, erstaunlicherweise nach wie vor, nicht notwendig, aber es fühlen sich doch einige Frauen noch sehr inkomplett. Und also das ist der Grund, warum sich Paare, die, wo die Beziehung dann einfach keine Funktion mehr hat, weil eben die Kinder groß sind, weil wir etwas aufgebaut haben, Paare trennen sich, weil sie irgendwie noch einen Sinn im Leben haben wollen oder eine Funktion haben wollen. Die Liebe ist heute, war aber, glaube ich, vor 20 Jahren auch schon eine Voraussetzung, dass sich Paare überhaupt zusammentun.
Dann trennen wir Liebe und Beziehungen einmal und bleiben bei der Liebe. Was sich da zu verändern scheint, ist die Erwartungshaltung, die Rolle, die Menschen der Liebe in ihrem Leben zuweisen. Zugespitzt könnte man sagen, war Liebe vor Generationen auf lange Sicht gesehen eine Luxuszugabe für eine aus vielleicht vernünftigen Gründen geschlossene Ehe, so mutet sie heute oft an wie eine Art Selbstverwirklichungsprojekt. Was hat sich da verändert, Claudia Wille-Helbig?
Also erstens einmal, ich spreche von Liebe und Verliebtsein. Verliebtsein ist für mich etwas völlig anderes als Liebe. Und Liebe ist aus meiner Sicht eine Handlung, eine Tätigkeit. So wie tätige Reue gibt es tätige Liebe. Das wissen die meisten nicht. Also ich glaube schon, dass da auch die Medien, die sozialen Medien oder auch Filme oder so schuld sind, dass man verwechselt, dass Verliebtsein, es ist ein wunderschönes Gefühl von Schmetterlingen und von Explosionen und Feuerwerk, dass das bleiben soll. Diese Selbstverwirklichung, also das hat sich sehr verändert, dass Menschen gar nicht so sehr nach wir suchen, sondern in Wirklichkeit nach einem Ich, aber in der Partnerschaft. Glauben aber, ich brauche Ich-Zeit und Dinge, um sich selbst zu verwirklichen in der Partnerschaft, die sozusagen die gute Basis ist. Aber was Menschen nach wie vor nicht verstehen, ist, dass ich den Partner brauche, um mich zu spiegeln, um mir ein Feedback zu geben. Das wird erst Thema in der Paartherapie.
Das ist ein sehr schöner Gedanke, dass Liebe eine aktive Tätigkeit ist. Im Gegensatz zum Verliebtsein, das uns passiv zu widerfahren scheint. Vor diesem Gedanken ist es eine schöne Entwicklung, dass Menschen Beziehungen zunehmend als Gestaltungsraum wahrnehmen, der sich immer wieder auch neu formen lässt.
Und sie wissen auch, dass das etwas ist, was man kontinuierlich machen muss. Also trotzdem, es gibt so der Wunsch, dass es eine glückliche Beziehung ist, aber gleichzeitig der Wunsch, dass ich mich selbst finde, der Mensch bin, der ich sein möchte. Und das wird eher so als ein getrennter Prozess erlebt. Früher, wie vor 20, 30 Jahren, wenn meistens Frauen gesagt haben, ich möchte mich jetzt selbst finden, oder auch Männer, die dann ins Kloster gehen, ich möchte mich selbst finden, hat man noch drüber gelacht. Heute lacht man nicht mehr drüber. Trotzdem findet das Paar noch keine Wege oder haben sie keine Forschung davon, dass das gerade etwas ist, was man am besten in einer Beziehung tun kann oder mit Menschen tun kann, dass ich den Mensch als Spiegel brauche.
Das ist vielleicht das Tückischste an der Selbsterkenntnis, dass wir einen Spiegel brauchen, um überhaupt einen Blick auf uns selbst werfen zu können. Wieso sollten hier für unser Inneres andere Gesetzmäßigkeiten gelten als für unser Äußeres? Unseren physischen Körper können wir auch erst im ganz realen Spiegel vollständig betrachten.
Das Liebesalphabet von Philia und Eros, Ludus und Xenia. Teil 2: Narzissmus.
Wenn wir von Narzissmus sprechen, beziehen wir uns auf den Mythos von Narziss, den der antike Dichter Ovid in seinen Metamorphosen beschrieben hat. Narziss wird darin als attraktiver Jüngling beschrieben, der von Liebenden beiderlei Geschlechts begehrt wird, selbst aber niemanden erhört. Einer dieser Verschmähten verflucht Narziss. Er möge sich selbst unsterblich verlieben, das Geliebte gegenüber jedoch niemals erreichen können. Als Narziss daraufhin in einer idyllischen Quelle sein eigenes Spiegelbild sieht, verliebt er sich in das Bild des schönen Jünglings. Das Gegenüber erwidert all seine Gesten, berühren kann er es jedoch nicht. Narziss stirbt schließlich an dieser unerwiderten Liebe zu seinem eigenen Spiegelbild. Den Blumen, die laut Mythos an dieser Stelle wuchsen, verdanken die Narzissen ihren Namen. Auch wenn der Narzissmus die pathologische Seite der Selbstliebe meint, Spiegelung spielt auch in der Liebe zwischen zwei Menschen eine zentrale Rolle. Der Mensch ist eine soziale Tatsache, würde der französische Psychoanalytiker Jacques Lacan dazu wohl sagen. Er hat sich unter anderem damit beschäftigt, wann und wie Kinder sich zum ersten Mal im Spiegel erkennen. Dieser Moment der physischen Selbsterkenntnis im Spiegel ist für Lacan ein wichtiger Schritt auch zur charakterlichen Identität des Menschen. Mehr noch, er hat daraus abgeleitet, dass Menschen ihre Identität, ihr Ich, überhaupt nur durch die Interaktion mit dem Spiegel in einem anderen Menschen formen. Vielleicht verleiht dieses Angewiesensein auf einen menschlichen Spiegel für die Herausbildung eines Ichs der Liebe auch so eine große Macht. Wenn wir uns verlieben, fasziniert uns auch das Bild von uns selbst, das wir in einem anderen sehen. Wir können uns selbst durch die idealisierenden Augen des verliebten Gegenübers schön fühlen, klug, witzig, begehrenswert. Ich fühle mich erkannt, umschreiben wir das vielleicht, oder mit ihm oder ihr kann ich ganz ich selbst sein. Aber ist es wirklich so ernüchternd? Verlieben wir uns im anderen nur in das, was er oder sie uns über uns selbst zeigt, Claudia Wille-Helbig?
Ja, entweder er hat das, die Eigenschaften, die ich sehr schätze, auch an mir, oder er hat das, was ich gerne hätte. Und es ist wirklich, nachdem das Verliebtsein aufhört, ist es erstmal wirklich eine große, große Enttäuschung, den anderen in seiner Gesamtheit zu erleben. Und dann entscheidet sich ja erst, habe ich Lust, diesen Menschen kennenzulernen und kann ich den vielleicht auch lieben? Denn ich glaube, ich kann nicht alle Menschen lieben.
Philosophie der Liebe. Von Platons Kugelmenschen zu Hannah Arendts Weltflucht.
Nummer 2. Aristoteles Katalog der Liebe. Liebe war für Aristoteles eine Form der Tugend, die das Gute im anderen sucht und fördert. Der Schüler des griechischen Philosophen Platon hat sich bereits in der Antike mit einer Kategorisierung der verschiedenen Formen der Liebe beschäftigt. Eine zentrale Unterscheidung macht Aristoteles zwischen Eros, der leidenschaftlichen körperlichen Liebe, und Philia, der freundschaftlichen, loyalen Zugewandtheit. Liebe und Ehe waren in der Antike wohl nicht sehr eng verknüpft miteinander. Ehe diente vor allem der Vermögensvermehrung und dem gesellschaftlichen Aufstieg. Romantik, wie wir sie heute kennen, hatte in solchen Konstellationen keinen Platz. Die Ehe wurde als ein Vertrag wechselseitiger Verpflichtung verstanden. Damit sind wir weg vom Rausch der blendenden Spiegelungen der Verliebtheit und angelangt in der Realität von Beziehungen. Mich interessiert, wie Digitalisierung Partnerschaften verändert hat. Wir sitzen nach wie vor auf der Paartherapie-Couch von Claudia Wille-Helbig. Was macht die ständige Erreichbarkeit des digitalen Zeitalters mit der Liebe?
Wir sind nie mehr zu zweit, sondern wir sind mindestens zu viert, weil jeder ein Handy hat. Und der hat's nicht nur, der hat's in der Hand. Der hat ständig in der Hand, der kommuniziert damit, er schaut es an, er ist nicht präsent. Aber was es mit uns macht, was es für Langzeitfolgen haben, haben wir keine Ahnung. In Wirklichkeit keine Ahnung. Und es wird Jahrhunderte dauern, da gibt's aber keine Handys mehr, bis wir uns anpassen.
Das ist ein schauderbarer Gedanke, dass wir auf ein Zeitalter jenseits der intimen Zweisamkeit zusteuern könnten, dass mit einem Mobiltelefon zumindest hypothetisch auch immer noch andere Menschen mit im Raum sind, selbst im Schlafzimmer.
Auch im Bett. Das Handy liegt am Nachtkastel, wird in der Früh genommen, am Abend. Das ist wahrscheinlich der letzte, den ich in der Hand habe, nicht die Frau oder der Mann.
Zu genau darf man darüber wohl nicht nachdenken, worauf wir dazu steuern. Was die niemals ruhenden digitalen Beziehungen mit unserer Intimität machen. Ich werde definitiv darüber nachdenken, heute beim Schlafengehen, ob es wirklich nötig ist, das Handy am Nachtkastel übernachten zu lassen. Die Beziehung, die die meisten von uns zu diesem Gerät aufgebaut haben, ist definitiv bedenklich. Ich kann mich da gar nicht ausnehmen. Aber warum tun wir das, Claudia Wille-Helbig?
Die Hormone, die da ausgeschüttet werden, dieses Belohnungshormon, Dopamin. Es ist einfach schön. Ich schaue hinein, ich kriege Likes, Zusendungen, ich kriege Chatangebote, ich kriege alles Mögliche. Ich kriege so viel von diesem Gerät, das so klein ist und das überall hinpasst.
Mobiltelefone und die mit ihnen verbundene ständige Erreichbarkeit ragen aber noch weiter hinein in Liebesbeziehungen. Es ist spannend, was diese ständige Verfügbarkeit mit der Sehnsucht macht. Kann ich mich nach jemandem, der sowieso immer verfügbar ist, überhaupt noch sehnen? Oder geht es bei der Erreichbarkeit vielleicht mehr um gegenseitige Kontrolle als um die Zurschaustellung von Verbundenheit? Mir fällt dazu der Kaffeehausbesuch mit einem Freund vor ein paar Wochen ein. Als ich mich nach seiner Frau erkundigte, meinte er mit einem Blick aufs Handy, sie sei eh gerade ein paar Gassen entfernt und komme vielleicht noch vorbei. Die beiden hatten den jeweiligen Standort digital geteilt miteinander und konnten jederzeit sehen, wo sich der andere gerade aufhält. Metergenau. Diese digitale Verfügbarkeit ist auch in der Paartherapie oft Thema.
Es wird verlangt. Ich schreibe dir und ich muss dir innerhalb einer halben Stunde antworten, sonst liebst du mich nicht. Und es entstehen sehr, sehr viele Konflikte über das Thema. Übrigens wird über Tracking, werden die meisten Tracking oder Chats, die meisten Außenbeziehungen aufgedeckt. Ja, nicht so lustig. Ja, diese ständige Verfügbarkeit ist unangenehm. Also es ist doch schön, wenn man am Abend nach Hause kommt und dann einander vom Tag erzählt und nicht ständig zwischendurch schon eine Berichterstattung macht.
Wie digital eine Beziehung geführt werden soll, das ist auch für die Psychologin Caroline Erb ein wichtiges Thema. Es beschäftigt sie auch in ihrer Tätigkeit für die Dating-Plattform Parship. Wir wechseln den Therapiesessel und sind noch einmal in Caroline Erbs Gemeinschaftspraxis in der Nussdorfer Straße.
Das Handy ist ja, wie wir wissen, generell oft so die erste Entdeckung, ob es jetzt Betrug, Affären, Seitensprünge, man kennt oft die Code. Also auch eine wichtige Frage, haben wir auch mal eine Untersuchung gemacht, kennt man das Passwort des Partners oder wie weit geht das Ganze bis zur Kreditkartenabrechnung, bis zum Ortungssystem? Und das sind ganz heikle Themen, darüber sollte man sich schon sehr früh verständigen, wie will ich damit umgehen, wo endet sozusagen meine Intimsphäre, was möchte ich teilen? Weil ich finde, man muss auch nicht alles und immer teilen. Ich meine, jedes Paar kann sich das auch selber ausschnapsen. Aber so ein bisschen dieses in den Tag reinträumen, einfach das Gefühl zu haben, du, wir haben uns für heute am Abend verabredet an dem Ort, in dem Lokal. Das kann auch reichen. Ich muss bis dahin nicht 70 Bilder gesehen haben oder den neuesten Tratsch.
Digitale Intimität. Das ist ein Begriffspaar, das ich in mein Vokabular aufnehme. Denn so viel lässt sich sagen. In Beziehungen wird es künftig immer mehr nötig sein, genau diese digitale Intimsphäre abzustecken. in Beziehungen hineinstrahlt aber auch die Intimität, die wir mit unseren digitalen Geräten leben. Mir fällt dazu die deutsche Kulturwissenschaftlerin Sophie Wennerscheid ein, die sich mit genau dieser Sinnlichkeit beschäftigt hat, mit der wir unsere digitalen Geräte berühren und bedienen, sie pflegen. Einer ihrer Vorträge hatte den nur auf den ersten Blick poetischen Titel »Sanft nach oben streichen über die Intimität mit Maschinen«. Erst auf den zweiten Blick macht dieser Gedanke auch traurig. Traurig darüber, welche Auswirkungen diese technisch-digitale Intimität auf unsere menschlichen Beziehungen haben könnte. Aber auch jenseits dieser haptischen Sinnlichkeit von Technik, im digitalen Raum wischen wir über Profile von Menschen, einfach schnell nach rechts oder nach links, scrollen durch Feeds sozialer Medien, springen in Sekundenschnelle von Gegenüber zu Gegenüber. Begegnungen und Mikrobeziehungen im Sekundentakt.
Unsere Aufmerksamkeitsspanne ist sicher mal schlechter als noch vor mehreren Jahren. Und natürlich so dieses, es muss schnell optimiert werden. Also generell so ein bisschen dieser Optimierungswahn, der teilweise herrscht. Und natürlich die Komponente von Social Media. Das setzt einen indirekt auch sehr unter Druck, gerade Singles. Weil man fühlt sich dann oft nochmal defizitärer. Man hat das Gefühl, überall woanders geht es allen ganz toll. Und die schicken die verliebten Pärchen Fotos aus Balis. Und die haben die schicke Wohnung und den super Job und den diesen Freundeskreis.
Da ist sie also wieder, die unheilvolle Verknüpfung von Liebe und Optimierung. Paartherapeutin Claudia Wille-Helbig geht hier sogar noch einen Schritt weiter. Neben der Kurzatmigkeit sieht sie die Gefahr, dass Liebe im Digitalen immer mehr zu etwas wird, das wir nicht mehr nur genießen, sondern konsumieren.
Wenn ich sage, eine Konsumgesellschaft, heißt das, wir haben so das Gefühl, alles ist jederzeit verfügbar. Dieses Gefühl kriege ich ja auch mit den Online-Dating-Portalen, die ja natürlich viele Vorteile haben, aber sie vermitteln auch das Gefühl, ich kann einen Menschen kaufen. Ich kaufe also eine neue Freundin, einen neuen Freund und wenn mir der nicht taugt, dann kaufe ich mir den, der mir passt. Also das hat mit Liebe überhaupt nichts zu tun.
Liebe und Konsum ist auch im Videotelefonat mit Ole Liebel Thema. Der deutsche Autor, studierte Philosoph und Informatiker, beschäftigt sich mit neuen Beziehungsformen, spricht in seinen Videos auf TikTok und Instagram über Freundschaft plus, zeitgemäße Ehemodelle und Polyamorie. Er hat auch ein Buch darüber geschrieben, Freunde lieben, heißt es. Ich erreiche Ole Liebel für ein virtuelles Interview in seinem Arbeitszimmer im Dachgeschoss. Mit schmalem Oberlippenbart und Ohrring ist Ole Liebel auf den ersten Blick als Vertreter einer jungen digitalen Öffentlichkeit zu erkennen. Er geht mit den aktuellen Beziehungsmustern hart ins Gericht.
Beziehungen sind heute auch zu Produkten geworden, die Bedürfnisse befriedigen. Und das Selbst, was sich in Beziehungen hineingibt, ist selber ein Produkt geworden oder zumindest etwas, was man mit Produkten ausgestalten muss, damit es attraktiv und begehrenswert ist. Also das sind auf jeden Fall die individuelle und die Beziehungsseite, die davon beeinflusst wird. Aber eben auch, was dann auch eine Beziehung leisten soll. Also, dass es eben ein Anspruch ist, dass meine Bedürfnisse befriedigt werden.
Was ist da schiefgelaufen?
Beziehungen finden nicht nur zwischen zwei Menschen statt. Sie finden in einer Gesellschaft statt, die in sie eingreift. Mal mit Gesetzen, mal mit Normen, mal mit bestimmten Erwartungshaltungen, die diese Beziehungen auch verändern. Und wir leben nun mal in einer Gesellschaft, die alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, zum Produkt macht. Und was man nicht zum Produkt machen kann, versucht man wenigstens irgendwie zu verwenden, damit man Produkte besser verkaufen kann. Wir sind also gewohnt, dass unsere Bedürfnisse, sofern sie denn aufkommen, mit einem verfügbaren Warenangebot gestillt werden können. Und die ganze Welt eigentlich in einen großen Supermarkt wahrzunehmen, der unsere Bedürfnisse befriedigt, färbt auf Beziehungen ab. Beziehungen können auch so geführt werden, dass sie nichts anderes tun, als meine Bedürfnisse befriedigen. Und wenn sie nicht mehr gebraucht werden oder wenn das Bedürfnis gestillt wird oder wenn es mir nicht so sehr passt und mir was Besseres über den Weg läuft, dann werfe ich die Beziehungen weg, wie ich eine leere Plastikverpackung wegwerfen kann.
Also das ist eine sehr, sehr raue Gegenwartsanalyse. Von der Hand zu weisen ist sie nicht. Hier treffen einander die verkürzte Aufmerksamkeitsspanne des Digitalen, die nach wie vor steigende Lust an der Optimierung und eine aufkeimende Selbstbezogenheit, die eigenen Bedürfnisse über alles zu stellen, mit dem Turbokapitalismus.
Hinzu kommt, dass wir natürlich auch in einer Werbewelt lesen, die uns tagtäglich mit Dutzenden, Hunderten, manchmal Tausenden Bildern vollballert, wie wir schön sind, wie wir begehrenswert sind, wie uns andere Menschen bemerken, interessant finden, liebenswert finden. Das heißt, wir bekommen vorgemacht, dass wir geliebt werden, wenn wir Produkte kaufen. Wenn wir uns nur mit den richtigen Outfits, mit dem richtigen Make-up, mit dem richtigen Parfums eindecken. Auch das macht etwas, wie wir gerade Beziehungen eingehen oder wie wir glauben, in Beziehungen attraktiv und interessant zu bleiben. Ja, dafür müssen wir erstmal einen gewissen Lebensstandard haben. Und den muss man sich auch leisten können. Und nur dann sind wir gute Menschen, die es wert sind, mit einem anderen Menschen auch Zeit zu verbringen. Das ist eine sehr problematische Entwicklung.
Eine problematische Entwicklung, aber keine ganz neue. Und mit Liebe hat sie wenig zu tun. Und doch bleibt Liebe von diesen manipulativen, digital maßgeschneiderten Konsumversprechen nicht verschont. Ganz im Gegenteil. Geschönte, vielleicht sogar künstliche Bilder werden unsere Vorstellungen von der Welt und damit auch von Beziehungen in Zukunft noch stärker prägen. Wie diese idealisierten Bilder, vor allem in Filmen, aber auch in den sozialen Medien, unsere Vorstellungen von der Liebe und vor allem auch von der Ehe prägen, das möchte ich mir in dieser Staffel noch gesondert anschauen. Mit einem Filmexperten vielleicht oder auch mit einer Hochzeitsplanerin. Aber bevor wir in dieses Thema tiefer eindringen, interessiert mich noch, ob Ole Liebl auch Lösungsansätze parat hat. Können wir die Liebe da wieder herausholen aus den Klauen der Konsumgesellschaft?
Naja, wir müssen ja wirklich unterscheiden zwischen der Art, wie Realbeziehungen geführt werden und was von ihnen dann auch real erwartet wird und wie sie ideal geführt werden sollten und was diese romantische Liebe auch ideal bedeutet. Und ich glaube, je trostloser und je einsamer und je konsumistischer eine Welt wird, desto stärker wird das Ideal der völlig selbstlosen, emotional tiefgreifenden, auf ewig haltenden, verbindlichen romantischen Beziehung. Die Liebe wurde von diesen gesellschaftlichen Entwicklungen und der Liberalisierung und der Kapitalisierung und so weiter irgendwo befreit von diesen starren Normen jetzt von Kirche und Gesellschaft und weiß Gott was. Und gleichzeitig wird sie einem unglaublichen Druck ausgesetzt, der eben damit zu tun hat, dass sie zum Produkt gemacht wird. Und auf der anderen Seite haben wir irgendwie das Liebesideal, was so wichtig und so hehr und so verbindlich eben ist und so zärtlich und weiß Gott nicht, was alles. Und dieses Ideal ist so hoch geworden und so stark geworden, dass es droht, die Liebe zu erdrücken.
Wow, das macht mehrere neue Themenfelder auf. Eine übersteigerte Romantik als Trotzreaktion der Konsummüdigkeit, gesellschaftliche Normen, die Liebesbeziehungen regeln, verblassende Moralkonzepte bürgerlicher oder auch christlicher Natur. Da tauchen etliche Fragen auf, zu denen wir noch kommen werden auf dieser gemeinsamen Gedankenreise. Was all die hier angeschnittenen gesellschaftlichen Veränderungen für die Liebe von morgen bedeuten, darum geht es in der nächsten Folge von Futurum Exactum. Welche neuen Beziehungsmuster bilden sich da gerade heraus? Liegt die Zukunft der Liebe wirklich in der Polyamorie, wie Bart und Bing das in der ersten Folge dieser Staffel behauptet haben? Und lässt sich die Liebe wirklich herausschälen aus Rollenbildern, gesellschaftlichen Erwartungshaltungen und Geschlechterstereotypen? Es wird also brisanter und politischer. Ich freue mich, wenn wir uns wieder gemeinsam auf den Weg machen.
Futurum Exactum, die Denkwerkstatt im Taschenformat.
Futurum Exactum findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Donnerstag mit einer neuen Folge. Ihr wollt keinen Teil dieses Nachdenkabenteuers verpassen? Dann abonniert uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder folgt uns unter Wiener Denkwerkstatt auf Instagram, Facebook oder LinkedIn, um über unsere gemeinsamen Redaktionssitzungen, Live-Podcasts und andere spannende Veranstaltungen informiert zu bleiben. Ihr habt Ideen für die Wiener Denkwerkstatt? Schreibt uns gerne unter redaktion@wienerdenkwerkstatt.at. Futurum Exactum ist ein Podcast der Wiener Denkwerkstatt und Happy House Media.